Dori, weißt du, was Whistleblowing Bounties sind?
Bounties?
Ja.
Kein Plan.
Also Whistleblowing Bounties sind Auslobungen, sind Preise, die man bekommt fürs Whistleblowen.
Wo hast du denn das? Wo gibt es das?
Vor allem in den Staaten ist das Big Business. Big Business. Also in den USA ist es so, gibt es diverse Programme, wo die Whistleblower sollen schützen einerseits, wo aber andererseits die Whistleblower auch beteiligen an den Bussen, die nachher kann gegenüber einem Unternehmen ausgesprochen werden. Also zum Beispiel, in der Regel geht es um Bestechungen oder um Betrugsformen. Wenn dann ein Whistleblower kommt und sagt, hey, mein Unternehmen, das ich arbeite, hat das, das und das falsch gemacht und dann gibt es 500 Millionen US-Dollar Buss. Der Whistleblower partizipiert zwischen 10% und 30% an dieser Buss. Kommt der Whistleblower rüber.
Krass.
Big Business.
Und das ist wie so der CD-Kauf von, was ist es?
Der deutschen Steuerbehörde, ja, in Baden-Württemberg oder so. Genau.
Oder in Westfalen, ja.
Führt das dazu, dass es auch Firmen gibt, die spezialisiert sind auf das Recruiting von Whistleblower. Und da gibt es also ganz schreckliche Sachen, die machen richtig, die suchen bei gewissen Unternehmungen, machen die Social Engineering, suchen die Leute ab und machen dann OSINT, Open Source Intelligence, und schauen genau, was bei diesen Leuten los ist, was die für Interessen haben. Lernen die vielleicht in einer Bar kennen oder in der Freizeit, haben komischerweise die gleichen Interessen wie die Person, oder? Wie sie alles schon wissen. Da ist es so weit gegangen, dass es zu den Grillpartys von diesen potenziellen Whistleblower eingeladen sind. Und der Clou ist, die Firmen, die dürfen denen nicht sagen, hey, du Whistleblower, dann können wir Geld verdienen. Die müssen denen einen Flor ins Ohr setzen. Also die müssen denen,
die
aktiv, dazu treiben, dass sie von sich
aktiv denken. Das ist ja wie verdeckte Ermittlungen, oder?
Ja, genau.
Du
darfst
den Drogenkauf nicht initiieren, aber wenn es dir dann angeboten wird,
und irgendein potenzieller Whistleblower denkt, leck, ist das eine Sauerei, was da läuft. Und dann geht er dort hin und fängt an und dann ist die Vertrauensperson verschwunden. Dann kommt dann die Firma, die dahinter steckt, und casht dann mit beim Staat für das Vermitteln von so einem Whistleblower. Extrem. Grosse Bekanntheit hat ja, es gibt ein bekanntes Beispiel dafür.
Ist seit, denn Facebook, dass die Whistleblowerin jetzt
das bei Facebook weiss? Weiss ich nicht,
weiss
das
nicht.
Ist. Aber sagt dir der Name Bradley Birkenfeld noch etwas?
Birkenfeld? Bradley,
ja.
Sagt man
gut. Bradley Birkenfeld, ja. Der Bradley Birkenfeld war US-Mitarbeiter von UBS und hat dort den UBS verraten. Hat 2 Jahre selber in die Kiste wegen Steuerhinterziehung. Hat aber über 100 Millionen US-Dollar Prämien bekommen. Für den Verrat von UBS. Und lebt jetzt in Saus und Braus.
Wo denn?
In den Staaten.
Und das Geld hat er bei der UBS angelegt.
Ja, möglicherweise, ja. Und du weißt ja, wie in der Schweiz mal die zwei Frauen von der, was ist das, von, glaub, bei der Sozialdirektion oder so, Sozialamt, ein bisschen die Ethiken, oder?
Mhm.
Und die sind also nicht gerade, die sind nicht mit einem Geldregen empfangen worden, für ihre versuchten Missstände aufzudecken. Da bin ich drüber gestolpert.
So, aber kommen wir doch zu den beschuldigten Personen.
Artikel 111.
Fortfolgende.
Haben sie schon weit gebracht?
Ja, gell, sieht man da nicht mehr wirklich so auf die einzelnen Artikel
kleben. Sieht man gruppiert.
Also, wer ist eine beschuldigte Person? Was ist der Begriff?
Ja, also ich sehe jetzt auf die Legaldefinition da im Gesetz, die hat mich dann also bewusst geworden. Also jede, die in einer Strafanzeige oder in einem Strafvertrag genannt wird oder in dem Rahmen von der Strafbehörde einer Straftat verdächtigt wird, gilt er als beschuldigt. Also ist noch, also nicht ganz spannend, aber einfach noch an dieser Stelle zu bemerken, es braucht keinen Tatverdacht, um eine Person als beschuldigte Person zu benennen, sondern es langt ein Strafvertrag oder Strafanzeige. Dann ist man beschuldigte Person, man ist es vielleicht nicht lang, wie gerade nicht an Handnahme geht, aber auch nicht an Handnahme gilt man als beschuldigte Person.
Dann zur Stellung von der beschuldigten Person, das wäre dann im 113er. Also man ist zum einen Subjekt vom Strafverfahren. Also man hat aktive Rechte, die man wahrnehmen kann. Wenn man schnell auf die Rechte, also wir haben es ja schon genannt, also das Akteneinsichtsrecht, man kann an Verfahrenshandlungen teilnehmen, man hat das Recht auf eine Verteidigung, man hat das Recht auf eine Belehrung, man hat das Recht an der Hauptverhandlung, sich können zu äußern, Parteivortrag zu halten, man kann Beweisanträge stellen. Was habe ich noch vergessen? Man hat eine Rechtsmittellegitimation.
Eben, man muss sich nicht selber belasten.
Genau.
Also man kann durch Verweigerung, Absatz 2, dann haltet man fest, dass man durch Verweigerung nicht kann ein Verfahren zum Erliegen bringen kann. Es wird weiter ermittelt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Und was insofern ist man Objekt vom Strafverfahren, dass man einfach gewisse Sachen wie Zwangsmaßnahmen muss erdulden. Dann vielleicht schnell Abgrenzungsfrage. Beschuldigte Person kann nicht gleichzeitig Zeuge oder Auskunftsperson sein.
Okay, ja. Es ist noch wichtig, also der 113, ich meine, man kann die Stellung von dem Artikel und die Bedeutung von dem Artikel nicht genügend herausheben. Man ist nicht zur Aussage und nicht zur Mitwirkung verpflichtet. Jetzt, warum ist das so? Das ist, weil man muss nicht selber an seiner eigenen Verurteilung mitschaffen. Man muss nicht selber sich entlasten, sondern die Spielregeln sind eben andere.
Man muss selber belasten.
Man muss es können einem beweisen. Und ich muss nicht einen Gegenbeweis machen, ich muss nicht mitwirken, ich muss nicht durch eine Aussage mich erklären,
du musst nicht warum ich unschuldig
beweisen. Bin. Oder? Und das ist gerade zu Beginn von einem Verfahren oder mit den grossen Ressourcen, wo die Strafverfolgung hat, eben oft am Anfang die einzige Möglichkeit, um sich zu verwehren, ist eine Verweigerung. Und man kann nicht genug betonen, was jetzt in dieser StPO-Revision versucht wird mit dem Artikel 147a, wo man Teilnahmerecht ganz massiv wird einschränken.
Und das Wohlverhalten in der Strafuntersuchung wird binden.
Genau, also nur wenn man selber einlässlich ausgesagt hat, soll man ein Teilnahmerecht bekommen bei weiteren Beweisabnahmen. Und das ist eigentlich die Umgehung. Oder, streichen doch bitte auch noch Artikel 113.
Gut, aber dann haben das können sie eben nicht, weil es noch die MRK 6 Ziffer 1 gibt. Also man müsste auch noch die MRK künden.
Vielleicht auch noch gerade, aber also, ja.
Gut, dann eben bei dieser Belastungsfreiheit, man hat ein Aussageverweigerungsrecht und ein Mitwirkungsverweigerungsrecht. Wobei man natürlich dann bei verwaltungsrechtlichen Verfahren sieht es ein bisschen anders aus. Und zum Teil stößt sich ja dann das an das Recht im Strafverfahren.
Ja, du denkst zum Beispiel so Enforcement-Verfahren bei der FINMA.
Genau,
Beispiel,
wo eine Mitwirkungspflicht hast und wenn dann parallel noch ein Strafverfahren läuft, ist dann die Frage, was vorgeht.
Ja, aber auch sonst in einem Unternehmen, jetzt unabhängig von einer Firmenuntersuchung, hat man ja Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber und da kann man durchaus auch erwarten, dass man gewisse Auskünfte gibt nach Arbeitsrecht, aber eben nach Strafrecht nicht. Und dann ist auch die ganze Verwertbarkeitsgeschichte, die da dann reinspielt. Genau.
Dann im 112 wird festgelegt, dass...
Entschuldigung, noch ganz noch mal kurz zum 113. Es gibt eigentlich eine Ausnahme, wo die Selbstbelastungsfreiheit nicht gilt. Bei Vereitelung von einer Blutprobe.
Aha, oder? Ja, genau.
Dort
wird
einem vorgeworfen, dass man vom Unfallort geflüchtet ist oder ein Fladenboot hat, wenn man blau war und sich dieser Blutprobe entzogen hat. Oder es gibt auch die Verhaltensnorm, dass man bei einem Unfall muss vor Ort bleiben muss. Und dort wird es ausgehoben und das ist halt schlussendlich polizeirechtlich begründet oder das ist ja das Sicherheitsbedürfnis von der Gesellschaft, dass man das nicht will und dann muss man dort so hin.
Dann im 112 wird festgehalten, Strafverfahren gegen Unternehmen, also auch Unternehmen können beschuldigte Personen sein, die haben dann allerdings eine zur zivilrechtlichen Vertretung befugte Person zu bestimmen.
Genau, wenn sie das nicht machen, macht es glaube ich der Staatsanwalt von sich aus oder die Staatsanwältin, wenn die Betroffene einzelzeichnungsberechtigte Person selber beschuldigt wird, wenn sie eine neue Vertreterin oder Vertreter von der Gesellschaft stellen.
Und auch da gilt Selbstbelastungsfreiheit, wobei man zum Beispiel beim Steuerrecht gewisse Mitwirkungspflichten hat. Also auch wieder bei verwaltungsrechtlichen Verfahren.
Weißt du das gerade, wenn man dann vorab, bevor ein Strafverfahren eröffnet worden ist, also verwaltungsrechtliche Pflichten nachkommt und später wieder
Strafverfahren eröffnet,
ist das nachher nicht verwertbar
oder nicht verwertbar? Das heißt ja noch oft die Steuerverfahren, dass du, was quasi die Steuerbehörde kommt, du findest, oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht, alles auf den Tisch legst und dann hat die Steuerbehörde quasi deine Kooperation damit belohnt, dass du noch eine Strafanzeige schreibst. Mhm. Ich hatte also mal bei jemandem, der den Job verloren hat, bei einer Bank, und aber noch bei der Migros-Clubschule irgendwie alle halbe Jahre mal 3 Stunden Schule gegeben hat und dort 600 Franken verdient hat und das vergessen hat anzugeben. Dann haben sie das irgendwie gemerkt, weiß ich genau nicht mehr warum. Und dann haben sie irgendwas mitgeteilt und sie, oh ja, habe ich vergessen. Und dann haben sie tatsächlich für den Scheissdreck eine Strafanzeige geschrieben. Mm-hmm. Und dann ist natürlich, wenn du gerade, sagen wir, im Bankenumfeld schaffst und noch hast einen Strafregistereintrag wegen so etwas, ist natürlich hochproblematisch, findest du keine Stelle mehr. Mm-hmm. Dort haben wir dann auch mit Haag und Ös irgendwie erreicht, dass wir das dann können vermeiden. Aber dann ist ja, oder die eigentliche Strafe ist dann der Strafregistereintrag, der einfach unglaubliche Folgen nach sich zieht.
Mir fällt jetzt gerade in dem Zusammenhang doch noch ein Fall ein, den ich letztens hatte. Da ist jemand Klient von mir verdächtigt worden, obwohl er Sozialhilfegelder empfängt, nebendran noch verdient zu haben. Geld verdient.
Ja, das ist ja der gleiche Fall, ja. Genau. Also Arbeitslosengeld und nebendran noch 600 Franken verdient.
Und, ja, dann haben sie ihn konfrontiert damit und nachher hat er dort, vielleicht im Nachhinein halte ich ihn naiv, aber nicht verteidigt, hat er dort Einwilligungserklärungen unterschrieben beim Sozialamt, dass bei allen Banken Auskünfte einholen dürfen. Insbesondere eine Einwilligung, dass bei allen Casinos Auskünfte einholen dürfen, ob er dort gespielt hat oder nicht, ob er dort eine Psyche hat oder nicht, um zu zeigen, dass er viel Geld hat. Der hat das schön unterschrieben und dann haben sie auf dieser Grundlage, die hat der Sozialamt hatte so eine eigene Polizei, so interne Ermittlungen, haben die umfassende Strafanzeige gemacht auf das. Aber wir haben das aus anderen Gründen können erledigen oder recht eingrenzen, der Vorwurf. Aber die Staatsanwältin hat dort schon gesagt, also dort hat man vermutlich einen Punkt in dieser Art und Weise. Schon mit Blick auf eine Verdächtigung, der hat möglicherweise Sozialhilfegelder ertragen durch seine Art. Mit dem Mindset noch Einwilligungen verlangen, ohne dass man auf Mitwirkungsverweigerungsrecht hinweist, ist vermutlich problematisch. Hätte sie mir zugestimmt, wenn man dort hätte müssen weitermachen.
Aber wir hatten doch auch schon Fälle gehabt, wo irgendwelche Sozialhilfedetektive stundenweise Leute gefilmt haben und haben wollen beweisen, dass sie nicht invalid sind, sondern durchaus können arbeiten. Magst du dich noch erinnern,
den Fall? Ja, klar. Legendär gsi.
Jetzt sind wir dann, ist behauptet worden, der hätte da massiv Gewicht umgetragen.
Das passt jetzt nicht ins Thema, aber erzähl, ist so lustig.
Wir sind dann vor Gericht aufmarschiert und haben die entsprechenden Produkte dabei gehabt. Und haben können zeigen, dass das ein paar wenige hundert Gramm sind.
Genau,
das
sind so Styroporplatten.
Das sind Styroporplatten.
1 auf 2 Meter haben wir reingeschleppt.
Ja. Genau. Und die haben ja stundenlang gefilmt und das wenige haben sie dann können filmen, festhalten. Und dann haben wir ja den Staatsanwalt, weißt du noch, hat dann so das beim Augenschein vor Gericht, also die auch müssen lupfen und haben müssen bestätigen, dass dann das
aber es hat er geschmunzelt.
Hat das auch super sportlich genommen. Ja. Kurz noch zum Abschluss, Belehrung von der beschuldigten Person, das ist dann im 158er hinein. Da ist die Frage, also die beschuldigte Person ist vor der ersten oder während der ersten Einvernahme darüber zu belehren, dass gegen sie ein Verfahren eingeleitet ist, dass sie keine Mitwirkungspflicht hat, dass sie die Aussage verweigern kann, dass sie auf eigenes Kostenrisiko, sagen sie in Zürich immer, amtliche Verteidigung bestellen kann oder überhaupt eine Verteidigung bestellen kann und dass sie das Recht auf Übersetzung hat.
Der Starke, wie steht das? Ich bin gar nicht bei dem Artikel. Vor der ersten Einvernahme hast du gesagt, ja? Zu Beginn der ersten Einvernahme.
Ja, genau, zu Beginn.
Gut, eben die Frage ist, ob man das noch einmal muss im ganzen Verfahren oder ob es immer wieder sollte.
In Zürich ist es ja immer wieder und zwar dergestalt, dass selbst wenn sie jetzt eine Einvernahme machen, dann das Protokoll schliessen und am gleichen Tag, 3 Minuten später, eine neue Einvernahme aufmachen, ein neues Einvernahmeprotokoll, das nochmal umfassend belehrt. Und auch wenn man dann als Verteidiger sagt, ja, man verzichtet darauf, wir haben es ja schon gehört, wird dann das gleich durchgezogen. Haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, dass es einmal bei den beschuldigten Personen zu Irritationen führt, dass jedes Mal gefragt wird, auch wenn jemand nur Zürich, oder wenn einer breit Zürichdeutsch redet, ob man einen Übersetzer braucht. Erklärung für die wiederholte, mitunter sehr widersinnige Belehrung liegt im 158er Absatz 1 Litera D.
Beim 158er der Absatz 2 dann sicher noch interessant, wir kommen dann vielleicht im Jahr nochmal dazu, aber Einvernahmen ohne die Hinweise sind nicht verwertbar, ohne diese Hinweise und darum sind sie eben auch verpflichtet nach dem Übersetzen zu fragen.
Ja, ja.
Weil sonst hat man da eine von den wenigen Fällen, wo es eine absolute Unverwertbarkeit ist. Also es ist absolut unverwertbar, egal die Schwere, also da gibt es keine Interessensabwägung, egal wie schwer das Delikt ist, wenn es im Gesetz steht, ist es absolut unverwertbar. Also dort kommt die auch sozusagen der Mörder davon, der ohne Hinweis, ohne Miranda Warning ein Geständnis macht, das wäre nicht verwertbar.
Ja, und in dem Zusammenhang gilt auch eine absolute Fernwirkung.
Genau, ja. Also dort ist Formstrenge bleibt und dort erhalten, wenn es wirklich explizit genannt wird, bei den ganz fundamentalen Rechten.
Genau, und vor dem Hintergrund ist es eben verständlich, dass die absolut nichts anbrennen lassen wollen auf Seite der Strafverfolgungsbehörde und halt jedes Mal den ganzen Karumpel einem vorhalten.
Und jetzt habe ich wieder einen Lerneffekt, das mit den Übersetzern checke ich auch erst heute, warum sie das immer wieder machen. Jetzt habe ich noch ganz viel mehr Verständnis für alle Polizisten.